Phoenix-Runde.
Ganz herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Patrick Sensburg ist Präsident des Reservistenverbandes, Oberst der Reserve und Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Köln. Und für die CDU saß er von 2009 bis 2021 im Bundestag. Ich begrüße Yannick Kiesel, er ist Referent bei der Deutschen Friedensgesellschaft. Das ist eine pazifistische Organisation, die Beratungen anbietet für Wehrdienstverweigerer. Herzlich willkommen, Thomas Wiegold, Journalist mit dem Schwerpunkt Verteidigungspolitik. Er betreibt den Blog Augen geradeaus und ist Co-Host des Podcasts Sicherheitshalber. Ellen Hasenkamp ist bei uns, Chefkorrespondentin der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, die von Berlin aus Partnerzeitungen wie die Südwestpresse oder die Märkische Oder-Zeitung beliefert. Frau Hasenkamp, mit Ihnen würde ich gerne mal beginnen. Sie beobachten das politische Berlin. Man war sich ja eigentlich einig, man beschließt oder man berät zumindest das Bundeswehrmodernisierungsgesetz und es ist klar, die Freiwilligkeit soll gestärkt werden. Jetzt auf einmal hat die Union Zweifel, ob das alles so funktioniert. Wie kommt das, dass es eben jetzt noch diesen Gesprächsbedarf gibt?
Naja, man muss eigentlich sagen, die Union hatte immer schon Zweifel am Freiwilligkeitsmodell. Also die Union ist in den Wahlkampf gegangen mit der Forderung nach einer, die haben es genannt, glaube ich, aufwachsende Wehrpflicht. Da kommen die her. So, und dann hat man sich mühsam geeinigt. Wir erinnern uns, dass schon bei dem Kabinettsbeschluss im letzten Moment Herr Wadephul noch mal, sagen wir, eine politische Duftmarke gesetzt hat. Und jetzt ist man da, wo man ist. Und ich vermute mal, dass die Entwicklung der letzten Wochen, also beginnend von Drohnen über Polen bis hin zu Drohnen über dem Flughafen München, dass die da noch mal so ein bisschen nachgeholfen haben.
Also das ist wichtig, dass die in Zeiten der Bedrohung, wenn man sozusagen noch mal nachhelfen. Aber was für ein Signal ist das dann, Herr Sensburg, dass man eben sagt, ja, dann brauchen wir halt eben noch mal Zeit. Der Generalinspekteur Breuer sagt, wir haben eigentlich die Zeit nicht mehr. Also wie beurteilen Sie das, dass es jetzt dann doch mal aufgeschoben ist?
Also ich glaube, es ist richtig und gut, dass wir über dieses Gesetz jetzt noch mal intensiv diskutieren. Es ist ja keine Diskussion um Monate oder Jahre. Wir reden jetzt um 1-2 Wochen. Ich gehe davon aus, dass sich die Koalition bis nächste Woche geeinigt hat und einen Fahrplan gefunden hat für das Gesetz. Ich glaube, es ist aber auch richtig und auch ableitbar aus dem Koalitionsvertrag, genau auszuformulieren, wann es doch mit Freiwilligkeit nicht mehr weitergeht, wann und welche Ziele erreicht werden wollen, wie das evaluiert werden soll. Also ich glaube, das muss im Gesetz festgeschrieben sein, sonst vertrödeln wir Zeit, wenn es eben doch mit der Freiwilligkeit nicht reicht.
Es sollen ja Fragebogen verschickt werden ab Januar, dann für alle, die ab 2008 geboren worden sind. Und dann können die Jungs müssen sich melden, die Frauen können sich melden. Herr Wiegold, wie sehen Sie es denn? Also braucht man oder wäre es besser, man würde sagen, okay, dann versuchen wir doch eine Wehrpflicht einzuführen oder ist es richtig zu versuchen, es über die Freiwilligkeit hinzukriegen?
Also ich bin völlig anderer Ansicht als Herr Sensburg. Zum einen denke ich, ist es sehr viel Zeit verspielt worden. Der Verteidigungsminister hat im vergangenen Jahr diesen Gesetzentwurf schon mal vorgelegt. Die damalige Koalition konnte sich nicht einigen beim Thema Wehrpflicht. Damals war es die FDP. Jetzt sind wir fast ein Jahr später wieder mit einem neuen Gesetzentwurf. Und man muss ja eines sehen. Die Frage, ob die Wehrpflicht, wann die Wehrpflicht kommt, ist für den Verteidigungsminister im Moment nicht so vorrangig wie die Frage, wie schafft er die Mechanismen, den Apparat, falls eine kommt. Wenn über Nacht die Wehrpflicht käme, das wäre im Spannungsfall so oder im Verteidigungsfall, wüsste die Bundeswehr gar nicht, wen sie einberufen kann. Und jetzt hat dieses Ministerium, hat die Bundeswehr schon ein Jahr verloren bei dem Bemühen, diesen Apparat wieder aufzubauen. Das ist ein Problem. Der andere Punkt ist, ob man nun sagt, bei der Zahl X wird die Wehrpflicht automatisch in Kraft gesetzt oder wie es der Entwurf vorsieht, wenn die Bundesregierung sagt, es reicht nicht, Rechtsverordnung und der Bundestag stimmt zu. Also die 3,5 Tage, die spielen dann auch keine Rolle. Insofern halte ich das nicht für besonders glücklich.
Okay. Herr Kiesel, was finden Sie davon, dass Sie jetzt, dass man ja so viel jetzt über diese Wehrpflicht redet? Von Ihrer Organisation ist klar, Sie sind eine pazifistische Organisation, Sie wollen diese Wehrpflicht nicht. Wie groß ist Ihre Sorge, dass man doch zur Wehrpflicht zurückkehrt?
Also unsere Sorge ist natürlich sehr groß und Sie haben vorhin das Wort Wischiwaschi gesagt. Ich glaube, das kann man auch auf diese Freiwilligkeit anwenden, denn in diesem Wehrpflichtgesetz steht natürlich auch, dass wir zu einer Pflicht zurückkehren können, wenn es nicht genügend Rekrutinnen geben wird. Und davor warnen wir ganz klar, dass das auch, da müssen wir auch die Sozialdemokratie in die Pflicht nehmen, dass das keine wirkliche Freiwilligkeit darstellt und dass das sozusagen mit Blick auf die Regierung und wann die Regierung oder wenn es der Regierung beliebt, das dann auch zu einer Pflicht geändert werden kann. Und davor warnen wir. Und wir merken auch an den Verweigerungszahlen und an den Anfragen, die bei uns eingehen, dass da die Menschen auch keine Lust drauf haben.
Die Mehrheit der Bevölkerung ist für eine Wehrpflicht, aber die Mehrheit der jungen Menschen ist eben nicht für eine Wehrpflicht. Frau Hasenkamp, ist das ein Punkt? Also wie sehr sollte die Politik darauf Rücksicht nehmen?
Ja, das ist schon ein Punkt, wenn man sich mal anguckt, wo kommt die Jugend, die heute Jugend ist denn her? Die haben Corona in den Knochen, die haben eigentlich noch das Klimathema in den Knochen und die haben die Schulden in den Knochen sozusagen. Das heißt, das kann ich schon verstehen, dass junge Menschen sagen, also was sollen wir denn bitte alles noch auslöffeln? Insofern fände ich es auch besser, das Thema Pflicht auf mehr Schultern zu verteilen und auch andere Altersgruppen mit einzubeziehen auf eine generelle Pflicht.
Herr Senso, wie könnte man das machen? Also wie wichtig wäre das, dass man sozusagen die ganze Gesellschaft da mitnimmt? Oder wie schätzen Sie es ein, wie hoch die Freiwilligkeit wirklich ist?
Also wichtig ist der gesamtgesellschaftliche Dialog, ohne weiteres. Man muss dann aber auch dazu sagen, ältere Generationen haben schon Pflicht geleistet, entweder Wehrpflicht oder haben Ersatzdienst geleistet. Ältere Generationen haben auch einiges in den Knochen, den Zweiten Weltkrieg in den Knochen und gehabt, haben das Land aufgebaut. Also es haben viele viel geleistet. Jede Generation hat, glaube ich, Verantwortung zu tragen und jüngere Generationen wachsen jetzt in diese Verantwortung rein. Ich glaube, wir müssen jetzt zu dem Punkt kommen, dass wir über die Ausgestaltungen reden, wie wir Dinge ausgestalten, dass wir auch Mehrwerte für junge Menschen, die Dienste leisten, generieren. Es ist ganz toll für den Staat, wenn junge Menschen sich für die Sicherheit engagieren, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, die Integrität mitschützen, mit ihrem Dienst, mit ihrem Einsatz. Aber was geben wir denen zurück? Und ich glaube, darüber müssen wir stärker nachdenken, dass die Mehrwerte dann beim Einzelnen auch da sind.
Warum muss man was zurückgeben?
Ich glaube, das ist so, wenn man etwas nimmt, Zeit, Lebenszeit nimmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Wehrpflicht nachdenken, nehmen wir ein Jahr im Schnitt des Lebens, das man nicht mehr so ausgestalten kann, wie man möchte. Und da muss man auch was zurückgeben, glaube ich. ECTS-Punkte fürs Studium, modulare Teile für eine Ausbildung später, das müssen wir besser machen als früher.
Wäre das ein Argument, Herr Kiesel?
Nein, auf keinen Fall. Also wir sehen natürlich bei der Jugend auch, die in den letzten Jahren sehr viel mitnehmen musste, sehr viel auch kritisiert wurde, auch von der älteren Generation. Und wir glauben nicht, dass ein Zwang, jetzt jemanden auszubilden, um jemanden töten zu müssen, das daran ändern würde. Und dass dadurch dann jetzt auch ein Jahr zum Beispiel verloren geht. Also die Menschen, die nach der Schule dann dieses Jahr machen würden, die verlieren natürlich. Erstens verlieren wir die Menschen für den Arbeitsmarkt, wir verlieren sie in der Ausbildung, wir verlieren sie beim Studium. Und ich glaube nicht, dass darauf die Jugend Lust hat, stattdessen sozusagen dann in der Bundeswehr dienen zu müssen.
Aber geht es um Lust, Herr Wiegold, in der Zeit, wo die Bedrohung doch sehr real ist?
Nein, es geht nicht um Lust, es geht eigentlich um die Frage, wie sich eine Gesellschaft, wie sich ein Land, ich sag mal das Wort Daseinsvorsorge, wie sich ein Land vorbereitet auf Krisen, und Krieg ist halt ein Extremfall einer solchen Krise, wie geht man damit um? Ich möchte mal einen anderen Seitengedanken da einbringen. In der Ukraine, ein Land im Krieg, die ziehen Männer ein ab 25. Die 18- bis 25-Jährigen werden da nicht eingezogen. Die sollen erstmal eine Ausbildung machen. So. Da kann man auch drüber streiten. Ist das gerechter? Ist das besser? Ich maße mir nicht an, das zu beurteilen. Aber wir müssen vielleicht wegkommen von dieser etwas holzschnittartigen Überlegung. Du bist volljährig, jetzt gehst du zum Militär. Also das wird auf Dauer nicht reichen. Und das sieht man auch ganz kurz noch.
Weil Sie waren ja jetzt gerade auch in Finnland.
Ich war in Finnland, deswegen.
Die gehen ja ganz anders damit
um. Die gehen anders damit um. Die haben eine andere gesellschaftliche Wahrnehmung, was Verteidigung angeht. Und die haben, und da möchte ich auch auf deren Nachbarn Schweden gucken, die sehen ja eben nicht nur das Militär, sondern die sagen, Verteidigung ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Und in Schweden, die sagen knallhart, wer in unserem Land lebt, im Alter von 16 bis 70 Jahre, bis 70, der muss irgendwie zur Verteidigung beitragen. Das heißt nicht, dass der mit dem Gewehr irgendwo in den Schützengraben muss, sondern der weiß vielleicht, wie man das Notstromaggregat bedient und ähnliche Dinge. Also darum geht's ja auch. Letzter Satz dazu, wenn wir die Bilder aus der Ukraine sehen, jeden Abend im Fernsehen, da sehen wir kaum Soldaten an der Front. Wir sehen Feuerwehrleute, wir sehen Sanitäter, wir sehen Menschen, die Opfer aus zerbombten Häusern holen. Das ist ein Punkt, den wir auch berücksichtigen müssen für eine solche Krise. Da denkt auch so richtig keiner drüber nach.
Was fehlt da an der politischen Kommunikation oder der Klarheit? Warum redet man da nicht klarer? Wie sehen Sie das?
Ja, zwei Sachen. Also zum einen wollte ich noch mal ganz kurz auf das Stichwort Schweden, weil das schwedische Modell hat es ja sogar bis in den Koalitionsvertrag geschafft. Das ist ja,
wovon man glaubt, dass es das wäre.
Richtig, darauf wollte ich genau gerade hinaus. Also unter schwedischem Modell wird insgesamt verstanden, wir verschicken Fragebögen. So, und dann suchen wir uns die Besten aus. Das klingt natürlich erstmal total attraktiv, aber Kollege Wiegold hat es gerade schon hergeleitet. Die Schweden kommen aus einer ganz anderen Tradition. Die waren lange nicht in der NATO. Die wussten, wenn uns einer verteidigt, dann wir uns selber. Und das ist in der gesamten Gesellschaft spürbar. Lustigerweise ja in einer Gesellschaft, die wir gerne mit Bullabü und so assoziieren, die aber das ins Deutsche nicht gut übersetzbare Wort Totalverteidigung kennen. Das ist also eine interessante Herleitung, finde ich, für ein Land, was man so da erstmal nicht vermuten würde. Und der zweite Punkt mit der Kommunikation. Ich glaube, darunter krankt die ganze Debatte an dieser Schieflage, dass wir einerseits wahnsinnig viel über Freiwilligkeit, über attraktive Stuben, über Führerschein machen reden und auf der anderen Seite reden wir über Kriegstüchtigkeit und über 2029 müssen wir bereit sein. Und ich glaube, weil wir das passt beides nicht zusammen. Und das zusammenzuführen, wäre jetzt, glaube ich, die eigentliche Aufgabe. Also entweder man schraubt bei dem Bedrohungsszenario runter oder man schraubt bei den Pflichten runter. Aber das knallt gerade so gegeneinander.
Wie sehen Sie das auch, Herr Sensburg, dass da, oder wünschen Sie sich da mehr so ein klares Wort, eine klare Ansprache?
Also ich glaube schon, dass wir deutlicher kommunizieren müssen, was bedeutet Gesamtverteidigung. Das Grundgesetz sieht das ja eigentlich vor. Das Grundgesetz redet nicht nur von Bundeswehr. Das Grundgesetz redet von, dass man Wehrpflicht leisten kann in der Bundeswehr. Im Bundesgrenzschutz steht immer noch drin, also in der Bundespolizei und in den Zivilschutzverbänden. Das ist nämlich genau das Bild auch des Feuerwehrmanns, der Feuerwehrfrau, THWler, Zivilschutz damals noch inkludiert. Also von daher, dieser Gedanke der Gesamtverteidigung ist ja drin. Der ist auch übrigens wieder im OP-Plan, Operationsplan Deutschland wieder drin. Der ist wieder in den Dokumenten drin, die wir haben, aber es wird nicht so diskutiert. Das ist das Problem. Genau wie wir uns immer auf bestimmte Sachen fokussieren, jetzt sind es die Unterkünfte, die Betten, statt dass wir das Gesamtbild zeichnen. Wo müssen wir als Gesellschaft hin? Die Österreicher nennen das geistige Landesverteidigung. Ist bei uns wahrscheinlich auch etwas schwierig, der Begriff. Aber wir haben überhaupt nicht diese Erfahrung über Jahre, was bedarf es eigentlich, um verteidigungsfähig zu werden. Dann kam der Begriff kriegstauglich, kriegsfähig. Der hat vielleicht auch jetzt die ein oder andere Störung herbeigeführt. Also da jetzt wieder dieses Gesamtbild zu zeichnen, das ist, glaube ich, Aufgabe der Politik. Und das muss jetzt auch kommen, damit wir gesellschaftliche Diskussionen führen können.
Herr Wiegold, wie wichtig sind denn, ist eine Erhöhung der Menge an Soldaten, um kriegstüchtig verteidigungsfähig zu sein? Oder ist das nicht ein Punkt, wo man sagt, wir brauchen eigentlich ganz andere Fähigkeiten, wir brauchen nicht unbedingt eine stärkere oder eine größere Truppe?
Naja, die Zahlen, die vom Ministerium mehr oder weniger deutlich kommuniziert werden, also von jetzt 183.000 auf 260.000 Aktive, die sind ja abgeleitet aus dem, was man in der NATO vereinbart hat. Die NATO hat ja nicht gesagt, wir möchten 27.384 mehr Soldaten in der Marine, sondern die NATO sagt, wie viele Kriegsschiffe stellt Deutschland? Wie viele Heeresbrigaden und all diese Dinge? Und daraus werden diese Zahlen abgeleitet. So, dann kann man immer noch gucken, muss man bei diesen Zahlen bleiben? Nur als Beispiel, es gibt jetzt gestern erstmal in Dienst gestellt eine neue Generation von Haubitzen, 2-Mann-Besatzung. Traditionelle Panzerhaubitze, 5-Mann-Besatzung. Also technisch kann man auch schon einiges machen. Man wird aber einfach eine bestimmte Zahl von Leuten brauchen. Und auch das muss man ehrlich kommunizieren. Wenn wir über Reservisten reden und die Politik sagt, wir wollen 200.000 Reservisten, dann nicht, weil es schön ist, welche zu haben, sondern weil man davon ausgeht, es sterben in einem Krieg oder werden verwundet jeden Tag so und so viele. Da gibt es konkrete Zahlen. Die Bundeswehr geht davon aus, ein Krieg an der Ostflanke der NATO pro Tag 1.000 Verwundete. So. Mit denen muss man umgehen. Das ist auch eine Frage an Sanitätswesen. Die müssen ersetzt werden. Also da kommen dann diese Zahlen. Das ist alles nicht schön. Das ist alles eine Rechnung, über die man eigentlich nicht reden will. Aber über die wir aber reden müssten.
Ja. Herr Kiesel, ist das genau so ein Punkt, wo oder anders gefragt,
Was sagen Sie denn, wie sollte man mit dieser Bedrohungslage umgehen? Gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen, ja, es ist richtig, dass wir uns da anders aufstellen, weil die Bedrohung anders ist als vor 10 Jahren?
Also für uns ist erstmal klar, dass wir hier natürlich ein Spiel mit der Angst erleben. Also dass wirklich den Menschen bewusst Angst gemacht hat vor diesem Bedrohungsszenario Russland 2029. Wir wissen gar nicht, wie das aussieht. Das wird immer in den Raum geworfen. Wie werden Angriffe aussehen? Wie wird das stattfinden? Was kann da passieren? Und ich glaube, diese Ängste verunsichern vor allem auch dann die jungen Menschen, die zu uns kommen und gar nicht wissen, was heißt das für uns überhaupt? Was heißt eine Wehrpflicht? Was heißt der Aufwuchs? Was heißt, ich muss vielleicht Menschen töten? Und ich glaube, dieses Drohszenario, das aufgebaut wird, auch aus der Politik, das verunsichert die gesamte Gesellschaft. Und wir glauben nicht, dass ein Aufwuchs der Streitkräfte jetzt zu mehr Sicherheit führen würde. Ich glaube, das ist eher ein Rückfall in alte Denkmuster, dass mehr immer besser ist. Aber wir bewegen uns da in eine Rüstungs- und Aufrüstungsspirale rein, in eine Militarisierung der Gesellschaft. Also man muss sich ja im Klaren sein, wir haben jetzt gerade das größte Aufrüstungspaket, das wir jemals hatten, beschlossen. Und das muss man sich so vorhalten, dass das wirklich eine Militarisierung ist. Eine Militarisierung, die sozusagen in die Gesellschaft reinreicht. Und davor haben die Menschen Angst, weil sie sehen das und sie wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesem Bedrohungsszenario umgehen. Und
darf ich als einziger anerkannter Kriegsdienstverweigerer in dieser Runde Ihnen mal direkt widersprechen?
Na klar, gerne.
Das Bedrohungsszenario, also zu sagen, die Politik baut das Bedrohungsszenario auf, halte ich für nicht ganz sauber, wenn wir nämlich einfach ein paar Kilometer weiter nach Osten in die Ukraine gucken und tägliche, nächtliche Luftangriffe sehen. Das Bedrohungsszenario baut jemand ganz anderes auf, nicht die deutsche Politik.
Ich glaube, die deutsche Politik aber ist Teil davon. Weil wenn wir uns die Konflikte anschauen, wenn wir uns den großen Gesamtkonflikt NATO-Russland anschauen und uns sozusagen auch die Möglichkeiten, die es gab, unsere Abrüstungsverträge, die wir alle hatten, die Möglichkeiten, die teilweise auch von NATO-Seite von Trump gekündigt wurden, dass da auch eine Mitschuld auch bei uns in der Politik stattfindet. Und wir natürlich
also jetzt auch. Also Sie rechnen jetzt der deutschen Politik eine Mitverantwortung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu?
Nein. Dass der russische Angriffskrieg von Russland gestartet wurde und eine klare, aggressive Aktion von Wladimir Putin ist, das ist klar. Aber ich möchte auch sehen, dass wir uns die gesamte Sicherheitsdebatte der letzten 25 Jahre anschauen, was wir dort verpasst haben, was wir auch hätten machen können. Und ich glaube, dass wir keine Sicherheit dadurch gewinnen, indem wir mehr aufrüsten und vor allem auch eine Wehrpflicht einführen. Weil ich glaube, dass das nur durch wieder in die Abrüstungsspirale reinzukommen, in Rüstungskontrolle, in Diplomatie und Verhandlungen zu investieren. Und das ist etwas, wo wir die Anstrengungen nicht genug sehen. Das ist, glaube ich, eine Problematik, die wir dahinter erkennen, weil wir nur den Fokus gerade auf Aufrüstung und einer Militarisierung sehen.
Interessanterweise gibt es ja zwei Reaktionen der Jugend. Die eine ist bestimmt so, wie Sie es beschreiben. Die andere ist aber eben auch ein wachsendes Interesse auch von, ich nenne es mal, militärfernen Gesellschaftsschichten, die, sagen wir, im klassischen linksgrünen, pazifistischen Prenzlauer Berg-Milieu aufgewachsen sind, die jetzt plötzlich ihre Verpflichtung spüren und irgendwie sagen, ich möchte einen Beitrag leisten, so ein bisschen ähnlich, wie es eben schon anklang, einen Beitrag leisten, die Demokratie zu stärken oder im Zweifel eben auch zu verteidigen. Ich glaube, es gibt beides.
Auf jeden Fall. Und wenn die Menschen das machen möchten, das ist dann natürlich deren freien Wille. Bei uns geht es natürlich um die Verhinderung von Zwangsdiensten und den Zwang, sozusagen in die Bundeswehr gehen zu müssen. Aber wenn die Leute das gerne machen möchten, dann ist das denen natürlich freigestellt. Wir beraten die Menschen, die zu uns kommen und sagen, wie muss ich das nicht machen und was muss ich dafür tun? Und da fehlen auch, muss ich auch klar sagen, die Informationen. Was heißt es jetzt? Was heißt dieses Gesetz? Und was kommt da auf uns zu?
Ja, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung würde ja trotzdem bleiben. Also das ist ja, ist ja keine Frage. Herr Sensburg, wäre es einfacher, wenn wir eben darüber reden, wie wir in der gesamten Gesellschaft mit dieser Situation umgehen sollen, mit der veränderten Bedrohung auch, wenn wir tatsächlich sagen würden, dann lass uns ein Gesellschaftsjahr für alle verpflichtend, eben auch für Frauen machen. Und dann würde damit auch automatisch würden mehr Leute auch zur Bundeswehr gehen.
Ich glaube, wir müssen vorab ganz klar erstmal die Frage beantworten, wollen wir unser Land verteidigen können? Wenn wir das mit Nein beantworten, wo ich den Eindruck habe, manche wollen das auch mit Nein beantworten, denen ist das alles zu viel, dann brauchen wir die ganzen Investitionen nicht machen. Also wenn wir unser Land verteidigen wollen und den Anteil an der Bündnisverteidigung leisten wollen, dann kommt der zweite Teil, das Wie. So, und das Wie wird nur über eine gewisse Größe, ich sage auch das Wort Masse, gehen. Masse an Material und auch viele, viele Soldatinnen und Soldaten und eine zweite und dritte Welle. Und das sehen wir in der Ukraine auch. Die wollen ihr Land verteidigen. Und das geht nur mit Militär. Es geht leider nicht anders mit Putin. Die wollen auch verhandeln. Putin will nicht verhandeln. Also von daher wird es nur mit Material und mit Soldatinnen und Soldaten gehen. Und ich glaube, ungefähr 90% von denen, die da jetzt kämpfen, sind nicht die, die am ersten Tag in den Schützengräben waren, sondern es ist die zweite, dritte, vierte Welle. Also es wird auch eine wehrhafte Zivilgesellschaft geben müssen, weil wir werden nie so viele Soldatinnen und Soldaten der aktiven Truppe haben, dass wir durchhaltefähig unser Land verteidigen können. Wo Sie eben sagten, das sind die, die das wollen. Es wird mehr geben müssen, die das Land verteidigen, die einen zivilen Beruf haben, die in der Zivilgesellschaft sind, aber die dann auch mit anpacken, das Land zu verteidigen. Sind wir beim Thema Wehrpflicht. Ich glaube also, dass wir nie eine Größe des Militärs erreichen werden, dass es ohne Wehrpflicht geht, durchhaltefähig die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen und noch einen veritablen Anteil an der Bündnisverteidigung zu leisten.
Ja, aber dann trotzdem nochmal die Frage, ist es dann nicht sinnvoller zu sagen, okay, dann machen wir ein Gesellschaftsjahr, Deutschlandjahr oder wie man das sagt, für alle und dann das inklusiert.
So, das aber ausgelöst durch die Wehrpflicht, die ich dann so ausgestalte, wie es das Grundgesetz ja vorsieht. Deswegen hatte ich das eben gesagt, da steht nicht nur drin Wehrpflicht in der Bundeswehr, das ist auch Wehrpflicht im Zivilschutz. Man kann sich ja sehr viel aussuchen, was im Sinne der Gesamtverteidigung ein wichtiger Anteil für die Gesamtverteidigung ist. Kann man auch zum THW gehen. Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und. Da bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig. Das sind dann die, die einen Ersatzdienst leisten, weil sie verweigern. Das ist auch okay. Das ist aber was anderes.
Den Ersatzdienst muss man ja dann mitdenken.
Ja, na klar, aber der macht auch was anderes. Der ist für die Gesamtverteidigung. Ja. Aber das Rote Kreuz ist genauso für die Gesamtverteidigung relevant wie andere Dienste auch. Also da ist sehr viel möglich, wenn man das Gesamtkonzept sieht. Das sehen wir nur noch nicht ausreichend.
Frau Hasenkamp, wie sinnvoll wäre das? Oder hat die Schwarz-Rote Koalition da auch eine Chance verpasst, zu sagen, wir machen einen Dienst für alle? Dazu müsste man das Grundgesetz ändern, dazu bräuchte man 2/3 des Bundestages.
Genau, dazu bräuchte man Zeit. Und gleichzeitig wird ja immer gesagt, Zeit ist das, was wir im Moment nicht haben. Ich glaube, man muss das gar nicht exklusiv sehen, sondern man kann das durchaus in einer Reihenfolge sehen. Jetzt die Debatte wieder sozusagen aufzumachen und damit alles andere wieder zum Stillstand zu bringen, das scheint mir einfach taktisch nicht klug, weil man, ne, wir haben es ja schon gesagt, was der Minister jetzt braucht, was er vorbereiten muss. Und wenn man das jetzt rauszögert, weil man am Ende die ganz große Lösung will, dann hat man erstmal nicht viel gewonnen. Also von daher würde ich sagen, jetzt mal mit dem, was man hat, mal loslegen. Das Gesetz liegt ja schon im Prinzip seit einem Jahr da oder sogar noch ein bisschen länger. Und dann kann man mal weitergucken.
Macht das Sinn, Herr Wiegold?
Ja, auf jeden Fall. Also das Grundproblem ist einfach, die Verfassung gibt bestimmte Vorgaben aus gutem Grund. Und wie bei anderen Dingen, wo die Verfassung geändert werden sollte, könnte, müsste, sind die Mehrheiten in diesem Bundestag nicht so einfach zu schaffen. Das muss man berücksichtigen. Aber auch der Punkt, Herr Sensburg hat es angesprochen, wenn man konsequent die Möglichkeiten nutzen wollte, was in Deutschland nie passiert ist, übrigens auch im Kalten Krieg nicht, zu sagen, okay, da steht, Frauen dürfen nicht zum Dienst mit der Waffe gezwungen werden. So. Da steht nicht drin, Frauen dürfen nicht zum Roten Kreuz eingezogen werden, in irgendein Lazarett. Da steht nicht drin, Kriegsdienstverweigerer, und da rede ich jetzt quasi aus eigener Betroffenheit, Kriegsdienstverweigerer dürfen nicht dienstverpflichtet werden im Krisenfall für irgendwelche Aufgaben. Das sind alles Dinge, wo ich mich auch frage, warum die Politik da eigentlich nie, würde ich ja die Partei, für die Sie auch mal im Bundestag waren, fragen, warum das nie angesprochen wird, sondern es wird immer nur auf die Bundeswehr geguckt. Und manchmal habe ich den Eindruck, es geht darum zu sagen, mir hat das auch nicht geschadet und der Ersatzdienst muss unangenehm sein und stinken und sonst bringt das nichts.
Und länger sein.
Und länger sein, genau. Es muss also abschreckend sein. Nicht der Russe wird abgeschreckt, sondern derjenige, der nicht zur Bundeswehr will. Und das halte ich für unsinnig.
Das länger dienen im Ersatzdienst war aber nicht die Abschreckung, sondern das liegt daran, weil die anderen Wehrübungen leisten mussten.
Das war die theoretische Begründung.
Die theoretische, sich dann wieder
die sehr aus. Theoretische Begründung.
Ist es für Sie ein Unterschied, Herr Kiesel, ob man gezwungen wird, ob es eine Pflicht gäbe, bei der Feuerwehr oder beim THW zu dienen oder bei der Bundeswehr mit der Waffe?
Auf jeden Fall. Also wir lehnen alle Zwangsdienste ab. Also wir wollen lieber, dass sozusagen Feuerwehr. Ich habe auch meine Grundausbildung bei der Feuerwehr gemacht, weil es etwas ist, was man gerne tut, wo man die Gesellschaft unterstützen möchte. Und wenn man die Berufsfelder auch attraktiver macht, dann ist das auch möglich. Ich möchte da gerne noch mal über Zahlen sprechen, wenn wir jetzt über einen alternativen Dienst noch nachdenken. Wir reden von Generationszahlen von 300.000 bis 400.000 Menschen. Die müssen irgendwo unterkommen. Irgendwer muss die Strukturen bereitstellen. Wir gehen zum Roten Kreuz und sagen, hier haben Sie jetzt 3 Zivildienstleister, wenn man so nennen möchte. Die können Sie jetzt mal einlernen und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Also die werden ja auch teilweise bisher noch alleine gelassen. Da gibt es kein Konzept für einen alternativen Dienst. Ich gebe auf jeden Fall recht, dass Kriegsdienstverweigerung zählt nur für den Dienst an der Waffe. Das ist klar. Das heißt, Kriegsdienstverweigernde können im Kriegsfall auch sozusagen für andere Sachen eingezogen werden und für zivile Schutzübungen etc. auch herangezogen werden. Das lehnen wir auch ab, weil es sozusagen für uns um alle Zwangsdienste geht. Wenn das die Menschen freiwillig machen möchten und wenn wir es schaffen, als Gesellschaft das mitzuteilen, dass es gut wäre, dass es wichtig ist, dass man diese Dienste leistet, dann ist das kein Problem. Dann sollen die Menschen das ja auch machen, so wie ich das auch gemacht habe. Aber es muss dafür die Anreize geben und es muss dafür einfach auch die Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Menschen das auch machen möchten. Wenn wir die Jugend angucken, schaut sich die Klimakrise an. Die ist gerade nicht mehr präsent, wenn wir uns das angucken. Wir reden stattdessen über 5 Milliarden, die wir einsparen können beim Bürgergeld. Wir reden über Pflegestufe 1, dass die Oma nicht mehr gepflegt werden kann. Und das schauen sich die Jugendlichen ja an und die jungen Menschen. Und die sehen das und die sehen, wie sie immer weiter sozusagen das machen müssen. Und das wird ihnen aber genommen. Und da sehe ich einfach keine Möglichkeit, dass sich da etwas ändern sollte, dass die Jugendlichen kommen und sagen, ja, der Staat, ich lese hier, der tut so viel für mich, ich habe Lust jetzt auch, mich ehrenamtlich zu engagieren und hier etwas zu tun und hier etwas und auch beim Katastrophenschutz auszuhelfen. Wenn wir uns auch die Gelder anschauen, wie sie verteilt werden, wenn wir den THW, haben Sie vorhin angesprochen, der bekommt im Jahr 1 Milliarde. Wenn wir uns die Zahlen bei der Bundeswehr anschauen, sind das 90 Milliarden jetzt mal für 2024. Und da ist einfach der Unterschied so viel größer, wenn wir uns die Pflegekräfte anschauen, wenn wir uns die ganze Diskussion anschauen im sozialen Bereich. Die Leute sind ja nicht dumm und die sehen, wie viel da weggestrichen wird, wie viel Fördergelder verloren werden, wie viel Jugendzentren.
Also man muss viel mehr zusammendenken halt eben, dass
das genau, ein Teil diese, ist. Diese, genau, dass man merkt, dass die Investitionen und dass auch die Einstellung der Regierung und der Gesellschaft auch dahingehend, dass man sich für die Gesellschaft engagiert und das einfach auch attraktiver macht, sodass sich die Menschen nicht gezwungen fühlen müssen, das zu tun, sondern das gerne tun.
Mhm. Herr Sensburg, wie kriegt man das hin, dass man mehr, aber die Angst ist ja, dass es nicht reicht, dass die sich freiwillig melden, dass es nicht reicht. Es liegt ja daran anscheinend auch, dass man eben nicht überzeugt ist, so wie Herr Kiesel.
Ich sage das jetzt mal ganz hart. Das wird nie reichen. Also wir probieren doch jetzt seit Ewigkeiten mit irgendwelchen Maßnahmen es hinzukriegen, dass wir Zahlen steigern. Als man im Grundgesetz die Wehrpflicht verankert hat und die ersten Wehrpflichtigen weniger als ein Jahr nach Gründung der Bundeswehr eingezogen worden sind, hat man das doch nicht gemacht, weil man irgendwie Attraktivitätspläne vergessen hat. An jeder Bushaltestelle heute hängt eine Bundeswehrwerbung. Also ich kann doch der Bundeswehrwerbung gar nicht entgehen. Es ist doch nicht so, dass die Leistungen, die angeboten werden, unattraktiv werden.
Aber also der Sold 2.700 im Monat ist nicht wenig eigentlich.
Ich sag ja, also die Bundeswehr ist auch übrigens ein attraktiver Arbeitgeber. Ja. Sie können da jedweden Beruf ausüben. Die Rahmenbedingungen sind gut. Ich glaube, dass wir die Menschen erreicht haben, die den Beruf Soldat wählen wollen. Andere wollen Architekt werden, Lehrer werden, Schreiner werden und. Mhm. Die suchen übrigens auch alle Nachwuchs, by the way. Mhm. Also von daher, ich glaube, dass es hier um eine Frage geht, Sicherung der staatlichen Integrität. Entweder wollen wir die leisten können und wir wissen doch seit Jahrzehnten jetzt, es geht nicht ohne Wehrpflicht. Also wir können ja nochmal 10 Jahre drüber reden, dann treffen wir uns hier wieder und probieren nochmal was.
Ich würde sozusagen die Hoffnung noch nicht aufgeben in dem Sinne. Ich glaube gar nicht, dass die Attraktivität so sehr jetzt von den Stuben, dem Sold, dem Zustand der Kaserne und so weiter abhängt, sondern tatsächlich von der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und ich glaube, dass mit einer gewissen Zeitverzögerung dieses Bedrohungsgefühl ankommt und dass das vielleicht doch auch noch mehr auslösen wird als alle Attraktivitätsprogramme.
Aber dann steigt doch gerade die Angst, dass man tatsächlich an eine Front muss und dann hat man doch.
Naja, ich glaube, wenn man die Ukrainer im Jahr 2021 gefragt hätte, würdet ihr euer Land mit der Waffe verteidigen oder so, wenn man also nach Kiew fährt. Ich weiß nicht, ob man da diese überwältigende Antwort bekommen hätte, die man jetzt sieht.
In Finnland, wir haben es eben schon mal angesprochen, Herr Wieger, weil Sie gerade auch dort waren, ist es ja anders. Da sind einfach viel mehr Menschen bereit.
Da ist es Teil der gesellschaftlichen DNA sozusagen. Natürlich auch aufgrund der Geschichte mit dem Nachbarn erst Sowjetunion oder Russland, früher ein Teil Russlands, dann autonom, dann unabhängig, dann den russischen Nachbarn, die Sowjetunion als Nachbarn, jetzt Russland. Also da ist die Wahrnehmung eine andere. Und diese Ankündigung jetzt, dass man die Zahl der Reservisten auf 1 Million erhöhen will, bei einer Bevölkerungszahl von 5,5, 5,6 Millionen, das ist natürlich aus mitteleuropäischer, aus deutscher Sicht geradezu irre. Aber jeder Finne, jede Finnin, die man da trifft, sagt, nein, natürlich mache ich irgendwas. Also da ist das gesellschaftliche Selbstverständnis und da sind wir an dem Punkt, was würde ich tun, um für den Fortbestand meines Landes zu sorgen? Das ist eine Debatte, die wir in Deutschland nicht führen. Es hat Gründe, die auch in unserer Geschichte liegen. Eine Debatte, die sehr schwierig, sehr schmerzhaft ist, die wir aber vielleicht auch mal führen müssen. Was machen wir denn, wenn dieses Land in seiner Existenz bedroht ist? Und der Schweden hat übrigens in seinem Verteidigungsministerium zwei Minister. Einen fürs Militärische, einen für die zivile Verteidigung. Und der für die zivile Verteidigung hat mal den Unterschied zwischen Katastrophenschutz und Zivilschutz im Krieg so erklärt. Katastrophenschutz soll den Menschen schützen vor Auswirkungen, die durch irgendeine Katastrophe kommen. Zivilschutz soll die Gesellschaft schützen. Und dann ist die Frage, was kann der einzelne Mensch dazu beitragen? Ich hoffe nie, dass wir an diesen Punkt kommen. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen, wenn wir an diesen Punkt kommen.
Wie sehen Sie das, Frau Hasenkamp, in der Koalition? Wie wird da die Diskussion geführt? Also wenn man sich den Bundeskanzler anschaut, den Bundesverteidigungsminister, gibt es da Personen, die das eigentlich gerne machen würden, aber sich nicht trauen, auch aus Koalitionsgründen? Oder?
Naja, also Personen, die gerne was machen würden und sich nicht richtig trauen bzw. gefesselt sind, ist zuallererst der Verteidigungsminister selbst, der in diese Debatte gegangen ist mit durchaus auch öffentlich bekundeten Sympathien für eine Wehrpflicht, der dann nach und nach sehen musste, dass er da in seiner Partei nicht so weit kommt. Wir wissen ja auch alle noch die Bilder von dem SPD-Parteitag, wo er irgendwie in stundenlangen Debatten mit dem Juso-Chef diesen Kompromiss gezimmert hat, an den er jetzt so ein bisschen gebunden ist. Aus dieser Haltung kommt da jetzt nicht so raus. Dass das für eine Koalition mal wieder unglücklich ist, erst einen Kabinettsbeschluss zu machen und dann wieder davon zurückzurudern, auch wenn das im Konsens angeblich geschehen ist und wenn dann der Kanzler sich dann auch noch ins Fernsehen setzt und auch noch mal Zweifel sät an den eigenen Beschlüssen, das ist halt nicht gut. Und ehrlich gesagt, sowas schürt auch Unsicherheit. Das verstehe ich total. Also so verliert man diejenigen, die sich überhaupt noch irgendwie interessiert hätten, garantiert.
Wäre das gut, Herr Kissel, wenn es einfach eine klarere Linie gibt? Also wenn Sie jetzt wüssten, okay, dann kommt eine Wehrpflicht, dann weiß ich, wo ich dran bin oder was von mir erwartet wird. Also wie empfinden Sie diese Kommunikation in Richtung der jüngeren Generation?
Also ich muss sagen, ich respektiere den Kollegen Sensburg mehr, weil ich weiß, dass er klare Zielvorgaben hat und klar weiß, was er möchte. Und wenn ich mir die SPD zum Beispiel anschaue, die mit ihrer Freiwilligkeit hantiert und schaut, was sie da noch richten kann und ja, nicht zu viel und einen Schritt zu mehr zu machen und auch dann wieder dieses Zurückrudern, das schürt eine unglaubliche Unsicherheit. Nicht, dass ich jetzt sage, wir brauchen jetzt sozusagen klare Verhältnisse, wenn es um die Wehrpflicht geht. Wegen mir kann das auch noch gerne ein bisschen länger dauern. So ist das nicht. Aber für mich muss ich Ihnen auch zustimmen, Herr Sensburg. Wir haben uns die Bundeswehr angesehen und wir sehen, dass seit Jahren versucht wird, mehr Rekruten zu gewinnen. Wir sind immer noch das einzige Land neben Großbritannien, das Minderjährige rekrutiert. Unter 18-Jährige, die immer noch ihren soldatischen Vertrag unterschreiben dürfen.
Aber nicht an der Waffe ausgebildet
werden. Nicht an der Waffe ausgebildet werden dürfen, aber sich mit 17 schon für die nächsten 10 Jahre verpflichten können, wenn Sie mich möchten. Und das ist die Problematik dahinter, wo selbst Schweden, als sie der NATO beigetreten sind, das Erste, was sie gemacht haben, ist, Deutschland mal zu sagen, wieso macht ihr das noch? Und da sieht man, das sind 10%, das sind 2000 von den jährlichen 20.000 neuen Rekrutinnen. Und da sehen wir ja, dass die Bundeswehr wirklich schon viel versucht. Also es wird super viel Steuergeld auch ausgegeben für irgendwelche YouTube-Serien und Survival-Series und auf die Gamescom und in die, wir haben 80 bezahlte Jugendoffiziere, die nur dafür da sind, in die Schulen zu gehen und um ihr Frieden zu sprechen. Und das ist einfach die Problematik, die wir natürlich erkennen. Die ist für uns jetzt erstmal nicht schlecht. Aber wir sehen natürlich, dass die Bundeswehr da massig Probleme hat und dass wir da einfach auch deswegen wissen, dass die Wehrpflicht sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form kommen wird. Und dagegen rüsten wir uns natürlich.
Mhm. Darf ich vielleicht ergänzen? Die Wehrpflicht ist ja auch nicht im Kern dafür da, diese Lücke zu schließen. Bisher hatten wir nur 20.000. Wir sind rund 180.000 und wären gerne knapp über 200.000 gewesen. Diese fehlenden 20.000 hat man die letzten fast 15 Jahre nicht hingekriegt und versucht es kontinuierlich und probiert es immer wieder und immer wieder.
Die Wehrpflicht, das hat man auch in der Zeit nicht hingekriegt, als es den Angriffskrieg noch nicht gab, ja, und die Bedrohung weniger. Aber woran liegt das? Warum
ist ich will noch einen ganz anderen Punkt sagen. Man hat es aber auch nicht hingekriegt, den Kern der Wehrpflicht zu erfassen, die eigentlich dafür da ist, eine verteidigungsfähige, resiliente Zivilgesellschaft zu kreieren. Der Wehrpflichtige geht ja als ausgebildeter Soldat mit einer gewissen Ausbildung wieder in die Zivilgesellschaft und stellt dann diese wehrhafte Zivilgesellschaft dar. Viele, viele, viele. Wir haben 9 Millionen Reservisten in Deutschland. 1 Million, etwas weniger, unter 65. 92.000, die in Afghanistan waren. Mehrmals
würde
teilweise.
Das denn dann nicht reichen, dass man sagt, man.
Das ist eine Forderung unseres Verbandes, diese Bestandsdaten mal endlich zu erfassen, die wir alle verloren haben. Okay. Da sind wir gerade uneins, ob das im Gesetz schon drinsteht oder im parlamentarischen Raum noch reinverhandelt werden soll. Mhm. Natürlich brauchen wir die. Warum entgehen uns Leute, die Zeitsoldaten waren, 2-mal in Afghanistan, 3-mal oder in Mali oder im Kosovo? Die können doch was.
Ja, und wenn dann, man die mal wieder adressieren würde. Was ist Ihre Antwort darauf? Warum entgehen uns die?
Ja, ich fordere das seit Jahren. Irgendwie hatten wir nicht das Gefühl, dass die Bedrohung so stark ist, dass wir das bräuchten. Ich glaube, die Bedrohung ist da.
Also ich könnte sagen, 2011, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, da hat man das ja deutsch sehr gründlich gemacht. Ja. Und jede Kreissparkasse, jeder Handyprovider, wenn sie bei dem kündigen, der sagt, darf ich Ihnen denn wenigstens noch mal unser Angebot zuschicken? Ja. Die Bundeswehr ist nicht so weit gegangen, sondern hat gesagt, wir wünschen Ihnen ein schönes weiteres Leben. Tschüss. Und kein Mensch weiß, wo die wohnen, wer die sind, okay, und welchen Führerschein sie haben.
Und noch mal Beispiel Schweden, als die das ausgesetzt haben, haben sie aber schon direkt das Gesetz gemacht, wenn wir sie jemals wieder einführen, dann für Männer und Frauen. Also die haben mal Vorratsbeschlüsse gemacht.
Ja, aber dann reden wir mal über die Frauen, Frau Hasenkamp. Ja. Denn jetzt ist es klar, die Männer, die kriegen den, ab 18 kriegen den Fragebogen, Frauen können den freiwillig ausfüllen. Wie wichtig wäre es, dass Frauen eben auch da mehr angesprochen werden oder dass sie ein Teil dieser Armee werden?
Naja, da gibt es sozusagen zwei Antworten darauf. Das eine ist das, was wir eben schon mal hatten. Wenn wir das Fass jetzt aufmachen, dann verzögert sich wieder alles andere. Stichwort Grundgesetzänderung. Die andere Antwort ist, da würde ich jetzt mal sagen, das finde ich immer ganz interessant, dass dann Gleichberechtigung wird dann von so einer Seite eingeflogen. Also ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir wirkliche Gleichberechtigung hinkriegen und dann sind die Frauen auch gerne bereit, ihren Anteil zu liefern. Aber jetzt sozusagen zu sagen, die sollen mal zuerst auch wehrpflichtig werden und den Rest, die Vorstandsposten
und so kommen dann später. Das wäre doch ein Teil der Gleichberechtigung, oder nicht?
Naja, Frauen haben halt biologisch andere Nachteile im Leben. Also wenn man jetzt, es ging ja eben um verlorene Lebenszeit, also wenn sie zum Beispiel sich entscheiden, eine Familie zu gründen, dann haben sie 1, 2, 3, je nachdem wie viele Kinder, Zeiten, die sie ohnehin schon quasi mit einer Sorge, mit einer Pflicht, mit einem Dienst verrichten. Und ich finde, das Pferd an der Stelle wirklich von der falschen Seite aufgezäumt, dass man sagt, wir fangen jetzt mit dem Wehrdienst an, um zur Gleichberechtigung zu kommen. Mhm.
Aber wie wichtig wäre das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Frauen eben auch mit berücksichtigen von vornherein?
Naja, die Frauen können ja, das ist ja der eine Punkt, selbst das mussten die sich erstreiten. Also wenn eine Frau klagen muss, damit sie zur Bundeswehr gehen darf, dann kann das Bedürfnis von Seiten des Militärs, Frauen zu haben, nicht so groß gewesen sein. Also da soll man sich auch ein bisschen ehrlich machen an der Stelle. Der andere Punkt ist, ich weiß nicht, ob der Fragebogen auch für Frauen, ob das ein Problem gewesen wäre, ob dann jemand klagen würde. Mhm. Also es ist, glaube ich, müßig. Die wollen, werden es tun.
Ich denke, wir brauchen jetzt, dass das Gesetz in der kommenden Woche auch wirklich durchkommt. Dann können wir danach über eine Wehrpflicht, erst den Wehrdienst, dann die Wehrpflicht diskutieren. Und wenn die dann auch kommen sollte, dann werden wir schon so eine breite gesellschaftliche Diskussion haben, dass wir dieses Thema auch mitdiskutieren. Dann wird das irgendwann kommen, weil ich sage mal, wir brauchen deutlich mehr Frauen in der Bundeswehr. Das braucht die Bundeswehr. Mhm. Sonst funktioniert der Laden auch nicht perfekt.
Und bräuchten wir nicht auch eine stärkere Gleichstellung dann zwischen dem, was die Bundeswehr bietet, also zum Beispiel der Sold von 2.700 Euro. Im Gegensatz dazu gibt es für freiwilliges soziales Jahr, glaube ich, 360 im Monat. Das ist ja eigentlich, das sind auch Menschen, die sich für die Gesellschaft engagieren. Das ist ja eigentlich eine Schieflage, Herr Kiesel.
Also es ist eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, würde ich sagen, weil es indirekt ja auch ein leichter Zwang ist, zur Bundeswehr zu gehen. Ich habe jetzt mit ein paar Menschen gesprochen, die wohnen auf dem Land, die brauchen einen Führerschein, die haben nur eine kleine Ausbildung, die wissen nicht, wie sie sich das finanzieren. Dann ist die Bundeswehr attraktiv. Dann hat die Bundeswehr als wehrpflichtige Person, da kann man den Führerschein machen, da bekommt man Zuschüsse. Das geht im Zivildienst oder im freiwilligen sozialen Jahr geht das nicht. Da hat man ein paar hundert Euro zur Verfügung. Damit kann man sich nicht mal die Miete in Berlin leisten. Und da sehen wir einfach eine Anpassung, die nötig sein muss, dass vor allem die zivilen Bereiche da auch mehr unterstützt werden müssen. Und wir wissen aber auch nicht, woher das Geld kommen soll, wenn wir zum Beispiel ein Pflichtjahr haben.
Wir müssen aber einen wichtigen Punkt dabei berücksichtigen.
Unterschiedliche Modelle.
Unterschiedliche Modelle. Also bei den Freiwilligen, die jetzt zur Bundeswehr gehen, da kommt dann, die werden dann nämlich künftig Soldaten auf Zeit, wenn auch nur für maximal 23 Monate, kriegen dann den Sold, den andere Soldaten auch kriegen. Wenn wir zu einer Wehrpflicht kommen, dann sieht das wieder ganz anders aus. Dann wird nämlich ein Sold für Wehrpflichtige eingeführt, der dürfte deutlich niedriger liegen. Ich weiß aus meiner Zeit, ich habe als Zivildienstleister den gleichen Sold wie damals ein Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr bekommen. Da war also die Anpassung nach unten ist immer möglich. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen.
Ja. Frau Hausenkamp, womit rechnen Sie jetzt? Wie geht das weiter? Also wird das in der nächsten Woche durchkommen? Wird dann weiter, also ich habe ja vorhin Herrn Söder zitiert mit Wischiwaschi-Wehrpflicht, Fragebogenarmee, das ist alles nichts. Also wird die Union da weiter Druck machen?
Also wir müssen ja durchkommen, wird jetzt nächste Woche sowieso schon mal gar nichts, weil es die erste Lesung ist.
Genau.
Ja. Und eigentlich ist das ja auch schon wieder interessant, weil dafür haben wir ja erste, zweite, dritte Lesung, dass man sagt, man bringt es ein und dann ist Zeit für Debatte. Das ist ja ein ungewöhnlicher Fall, dass quasi vor der Einbringung schon diskutiert wird. Ich glaube, das war, weil man sich jetzt in Würzburg und bei den ganzen Klausuren versprochen hat, wir sind jetzt wieder total harmonisch und man wollte nicht eine Debatte eröffnen, wo dann Journalisten wie ich sagen, der eine hat aber das gesagt und der hat das gesagt. Das ist ja ein Widerspruch.
Ist denen aber nicht gelungen, oder? Ist denen aber nicht gelungen dann? Weil jetzt hat man ja genau, dass man denkt,
warum... Jetzt hat man genau, dass man denkt, ja, das wurde natürlich auch ein bisschen befördert, auch durch die scharfe Reaktion des Verteidigungsministers auf diese Verschiebung. Ich glaube, die werden, also es wird ja wirklich gefrickelt. Also wir reden ja gar nicht mehr über das große Gesetz, sondern es geht über den Mechanismus. Wie kommen wir zu einer Pflicht? Und wenn man das Gesetz, so wie es jetzt ist, durchliest, dann ist da schon ziemlich viel Pflicht drin. Deswegen waren die Jusos auch eigentlich gar nicht mehr so glücklich mit diesem Entwurf. Meine Prognose wäre, nächste Woche wird ein Gesetz eingebracht.
Herr Rendsburg, wie sehen Sie es? Wie empfinden Sie verfolgen Sie die Debatte da?
Also das wird so sein. Da wird es bei der Messbarkeit Nachbesserungen geben. Da wird geguckt, wie sind da Größen? Wie kann man das so messen, dass auch zeitnah dann Dinge bei rauskommen? Das Gesetz muss aber jetzt schnell eingebracht werden, damit es auch beschlossen werden kann. Sonst gelingt der Plan ja nicht, auch im nächsten Jahr dann die sich melden, zu mustern. Wir wollen ja im übernächsten Jahr schon verpflichtend mustern. Also da hängt ja ganz, ganz viel dran. Deswegen muss das Gesetz jetzt auch eingebracht werden, auch bei Zeiten beschlossen werden, in der zweiten und dritten Lesung. Von daher, das glaube ich schon. Ich glaube, dass es da auch jetzt einen guten Kompromiss bei der Messbarkeit geben wird. Und dann ist der erste Schritt eines Wehrdienstes, das will ich nochmal betonen, wir reden hier nicht über Wehrpflicht, eines Wehrdienstes getan. Und dann müssen wir zeitnah messen, reicht es? Meine Prognose ist, es wird nicht reichen. Es wird sehr viel bringen, dieses Gesetz, das denke ich schon. Es ist ein gutes Gesetz, aber es ist vielleicht noch nicht ausreichend, aber es ist das, was derzeit geht.
Und Herr Wiegold, ist dann die Bundeswehr darauf eingestellt, auf all die sich dann entweder freiwillig melden oder dann doch verpflichtet werden, dass man die unterbringt, dass man die mustert, all das?
Sie stellt sich gerade drauf ein. Deswegen will ja der Verteidigungsminister diese Freiwilligkeit, um es schrittweise zu machen. Und die CDU, Entschuldigung, muss ich jetzt mal so deutlich sagen, oder die Union, die da sagt, wir wollen die alte Wehrpflicht wieder haben im Grunde genommen, die konterkariert das, was der Verteidigungsminister versucht.
Ja. Das ist der Blick in die Zukunft, den der Verteidigungsminister auch macht, den er nur jetzt eben schrittweise geht.
Ja, aber und dann kann man doch auch noch gar nicht als schrittweise.
Ja klar, ich muss am Ende nur noch eine Perspektive offen lassen und die kommt jetzt rein. Wann der nächste Schritt dann wieder?
Man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass es für die Galerie ist, muss man sagen.
Wir hätten gern, hat mir auch nicht geschadet.
Ich glaube, ein Weg sollte nicht irgendwann zu Ende sein. Den kann man auch weiter beschreiben.
Okay, wir schauen, wie es weitergeht. Wir werden sicherlich noch öfter darüber diskutieren. Vielen Dank erstmal für diese Diskussion. Dankeschön, Herr Sensburg, Herr Wiegold, Herr Giesel und Frau Hasenkamp. Und danke Ihnen fürs Zuschauen und fürs Interesse. Wir sind morgen wieder für Sie da. Heute Abend gibt es den Koalitionsausschuss. Da wird über das Verbrenner aus diskutiert. Und morgen gibt es den Autogipfel. Also fragen wir, deutsche Autos abgehängt, zurück zum Verbrenner. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.